Ja, ich darf euch ganz herzlich auch von hier grüßen. Ich freue mich, wieder hier zu sein. Wir haben die Rollen ein bisschen getauscht. Erst war ich zu Hause und ihr wart hier, heute bin ich hier und ihr zu Hause. Aber es freut mich, dass wir auch so Gemeinschaft haben dürfen. Uns beschäftigt ja alle das Thema Krise zurzeit. Ihr seht es an mir, ich bin eine Woche beim Friseur überfällig, ja. Das Gesicht der Krise. Aber Krisen gehören zum Leben, das hören wir vielleicht nicht gern. Aber das ist unsere Erfahrung, sowohl im persönlichen Bereich als natürlich auch in äußeren Lebensumständen. Wenn ich euch jetzt fragen könnte, ob ihr schon mal Krisen erlebt habt, dann würdet ihr sicher alle mit Ja antworten. Nun sagt man ja, Krisen wären auch Chancen und man muss das Positive sehen. Sie böten die Aussicht auf einen Neubeginn. Das ist natürlich immer leicht gesagt, wenn man nicht gerade davon betroffen ist. Weil es mittendrin gar nicht so einfach ist, die Chancen zu erkennen. Und niemand möchte gerne eine Krise erleben oder durchleben. Wir haben es alle lieber, wenn alles wie gewohnt läuft. Nun leben wir ja zurzeit unbestritten in einer Krise, die auch schon eine ganze Weile anhält. Und was ich so sehr interessant finde, ist, dass in einer Krise ziemlich ungeschön zum Vorschein kommt, was vorher sicher schon unterschwellig da war, aber immer so mühsam unterm Deckel gehalten wurde. Vor allen Dingen beschäftigt mich in besonderem Maß, dass es scheinbar inzwischen unmöglich ist, sich die Meinung von anderen mal ruhig anzuhören und sich damit argumentativ auseinanderzusetzen. Vielmehr nehme ich wahr, dass nur noch die eigene Meinung zählt und sie als einzig gültige verstanden wird und verkündet wird. Die Meinung des anderen, die Ansicht des anderen wird diffamiert. Es wird polarisiert, es gibt keine Mitte mehr. Und wo ein Gespräch miteinander stattfinden sollte, da herrscht nur noch Anschreien. Das ist bestimmt alles schon länger da, aber jetzt auch in dieser besonderen Zeit wird dieses Verhalten ganz offen gezeigt und auch legalisiert. Abgewählte Präsidenten räumen ihren Stuhl ewig nicht. Bei der Wahl unterlegene Bevölkerungsgruppen proben den Aufstand. Vermeintlich eigenes Recht wird mit Demos durchgesetzt, bei denen sich die allerwenigsten um irgendwelche Regeln kümmern. Und für klärende Gespräche gibt es keinen Raum, sondern nur noch für Forderungen und Ansprüche. Ich weiß nicht, ob ihr noch das HB-Männchen kennt. Das war so eine Werbung, vielleicht aus den 80er Jahren. Ich hätte euch das gern gezeigt, das ist aus Urheberrechtsgründen jetzt nicht möglich. So eine Trickfilmfigur. Und beim kleinsten Anlass ging die in die Luft, immer so, regte sich sofort auf und war nur zu beruhigen, wenn sie eine HB-Zigarette rauchte. Ja, also mit Zigaretten haben wir nichts mehr am Hut. Aber so diese Art, ja, das ist für mich so eine Vorform des Wutbürgers. Bei jedem kleinen Anlass gleich hochzugehen, so eine Empörungskultur, ja, und dass man gar nicht mehr richtig miteinander reden können. Ja, manchmal den Eindruck, um uns herum nur HB-Menschen. Und da frage ich mich, was macht es mit uns als Christen, als Nachfolger Jesu, als Leute, die den Auftrag haben, Frieden zu leben, Frieden zu verkündigen? Stehen wir in der Gefahr, mit der Zeit auch in solche Verhaltensmuster abzugleiten? Ich habe auch durchaus unter christlichen Vorzeichen Aufrufe und Wortmeldungen in diesem Wutbürgermodus gelesen, gesehen und gehört. Wie wollen wir damit umgehen? Wir sind ja auch Kinder dieser Zeit und nicht unbeeinflussbar. Und es ist eine Frage, was macht das mit uns? Interessant finde ich, dass schon Paulus etwas dazu sagt. Dieses Problem ist also nicht so neu. Und ich möchte mit euch einige Verse aus dem Römerbrief anschauen, wo es darum geht, wie wir zuerst mal untereinander miteinander umgehen, was natürlich aber seine Bedeutung ja auch für den Umgang mit Menschen außerhalb der Gemeinde hat. Und bevor Paulus also in dieses Thema einsteigt, in diesen Abschnitt, den ich nachher mit euch lese, da sagt er folgenden Satz: Seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern lasst euch verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes. Seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern lasst euch verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes. Diese Aufforderung ist wie eine Tür zum Verständnis dessen, was er danach sagt und was wir uns anschauen wollen. Nicht gleichförmig dieser Welt zu sein, das heißt, unser Denken und unser Verhalten soll durch andere Grundlagen geprägt sein als das der Welt um uns herum. Es soll anders aussehen und andere Folgen haben. Und dafür sind wir verantwortlich. Paulus formuliert es als Aufforderung: Seid nicht und lasst euch. Wir sollen also vermeiden, unreflektiert die Verhaltensmuster unserer Umwelt anzunehmen, sondern unser Denken und Handeln Gott zur Verfügung stellen, damit er es prägen kann. Und dazu gehört, genau hinzuhören, was Gott dazu sagt. Und das bringt uns Paulus nahe in dem Abschnitt Römer 12, Vers 3 bis 8. Und ich lese mal den ersten Teil. Hier eine Folie dazu, genau. In der Vollmacht, die mir Gott als Apostel gegeben hat, ermahne ich euch: Überschätzt euch nicht, sondern bleibt ehrlich und bescheiden im Urteil über euch selbst. Keiner von euch soll sich etwas anmaßen, was über die Kraft des Glaubens hinausgeht, die Gott ihm geschenkt hat. Nach der Übersetzung Hoffnung für alle. Ich weiß nicht, wie es euch geht, so früher bei manchen ganz aktuell, wenn ihr kurz vor einer Prüfung steht. Meine größte Angst bei einer Prüfung war immer, wenn ich da reingehe, den Zettel schaue und nicht weiß, was die von mir wollen. Wie ist die Antwort? Das war immer meine größte Angst. Was wird von mir verlangt? Und auch jetzt finden sich ja manchmal im Leben solche Situationen: Wie verhalte ich mich richtig? Wonach muss ich mich oder kann ich mich auch richten? Paulus lässt vor seinen Worten keinen Zweifel. Das, was er den Glaubensgeschwistern in Rom und auch uns heute zu sagen hat, das kommt nicht von ihm. Es ist das Reden des Herrn. Er spricht nicht aus eigener Anmaßung oder weil er immer recht hat, sondern ihm ist von Gott ein Wort gegeben, das die Gemeinde in dieser Situation braucht. Wir dürfen das hören in dem Wissen, das zu tun, was Gott sagt, das wird gut für uns sein. Das wird uns helfen, das wird uns weiterbringen. Endlich einmal ein klares Wort in so unklare Verhältnisse. Uns wäre nicht zielführend, achtlos darüber hinwegzugehen oder das so lange umzudeuten, bis es zu meinen Vorstellungen passt. Und das klare Wort, das Paulus hier im Auftrag Gottes spricht, ist so zeitgemäß. Sich nicht zu überschätzen, so die Übersetzung mit der Hoffnung für alle. Und so sehr ich diese Übersetzung schätze, da drückt es die Elberfelder Übersetzung der Grundtext näher aus, dass wir nicht von uns höher denken sollen, als es sich gebührt. Haben wir ein kleines Problem? Schaltet ihr mal. Ja. Viele der Probleme und Nöte, die wir gerade sehen, sind damit verbunden. Jeder denkt, seine Meinung sei wichtiger als die des anderen und müsse, koste es, was es wolle, durchgesetzt werden, offensichtlich, weil er sich für wichtiger hält als andere. Das ist also kein neues Problem, sondern Paulus offensichtlich schon bekannt. Es gibt nichts Neues unter der Sonne, könnte man mit dem Prediger Salomo sagen. Menschen setzen sich über andere, denken höher von sich als von anderen und meinen das Recht zu haben, ihre Meinungen, Erkenntnisse und Ansichten höher bewerten zu wollen als die der anderen. Und wenn die das dann nicht so sehen, kommt es zu Streit und Spaltung. All das haben wir erlebt. Aber wir sollen nicht so sein, wir sollen nicht so denken und nicht so handeln. Sicher gehört es zu einer gesunden psychischen Stabilität, dass man mit sich selbst versöhnt ist, dass man auch Meinungen hat und die auch vertritt. Wer immer nur unkritisch das tut, was andere sagen, das ist sicher nicht gesund. Wer allerdings ständig nur das durchsetzen will, was er selber also für sich wichtig hält, das ist auch nicht gesund. Der entscheidende Punkt ist scheinbar, wie wir über uns selbst denken. Und da ist wichtig: Ich bin nicht wie die anderen. Ich bin etwas Besonderes, von Gott einzigartig gemacht. Das gibt mir Würde und Selbstwertgefühl. Aber für die anderen Menschen um mich herum gilt das ganz genauso. Auch sie haben also Würde und einen Wert. Ich kann manche Dinge sicher besser oder schneller aufgrund meiner Begabung. Das ist schön und das darf mich freuen. Aber diese Begabung ist ja nicht mein Verdienst. Gott hat sie mir gegeben. Und es gibt ja auch Dinge, die andere besser können als ich. Und auch sie haben es von ihm. Was zeichnet mich also vor meinem Nächsten aus? Dass ich bin. Aber das gilt für den anderen ganz genauso. Und wenn wir als Gemeinde zusammenkommen, dann gibt es sogar noch einen weiteren Aspekt. Wir sind alle begnadete Sünder. Schalt ihr mal. Wir leben alle aus dem Geschenk, das Gott uns durch seinen Sohn Jesus gemacht hat. Er starb für mich, für dich und für uns alle. Unser Leben hätte im Blick auf die Ewigkeit gar keinen Wert, wenn wir die Vergebung, die Neuschöpfung in Jesus nicht haben könnten. Das feiern wir übrigens auch am Abendmahl, um uns daran zu erinnern. Wir alle sind unserem himmlischen Vater gleich viel wert und einander sollten wir das auch sein. Habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war, nämlich den anderen höher zu achten als sich selbst. So schreibt Paulus im Philipperbrief und setzt da sogar noch einen drauf. Und wir können das, denn wir sind nicht mehr auf die Anerkennung von Menschen angewiesen, sondern wir wissen, wir sind unserem himmlischen Vater so viel wert, dass er seinen einzigen Sohn für uns hingab. Gibt es mehr? Gibt es Schöneres? Gibt es Größeres? Sich dessen bewusst zu werden und daraus die Beziehung mit anderen Menschen leben zu können, das beschreibt meines Erachtens die Besonnenheit, von der Paulus in unserem Text schreibt. Und das Maß des Glaubens, das einem jeden zugeteilt ist. Wir haben gelesen, der Übersetzung Hoffnung für alle, die Kraft des Glaubens. Im Grundtext steht eigentlich das Maß des Glaubens, Metron Pisteo. Und über das zugeteilte Maß des Glaubens, von dem Paulus hier spricht, habe ich immer ein wenig nachgedacht. Wenn man das so liest, da könnte man das so interpretieren, dass jeder ein anderes Maß des Glaubens hat. Die Schwierigkeit dabei ist, wenn ich also nicht genug Glauben lebe und da mein Leben also nicht vollständig prägt, dann wäre ja Gott schuld. Ja, so wie Adam gesagt hat von Eva, dass die Frau, die du mir gegeben hast, die hat mich zur Sünde verführt. Ja, du hast mir ja nicht mehr Glauben gegeben. Das ist die Schwierigkeit dabei, wenn wir das so sehen würden. Deswegen habe ich beim Nachdenken, ist mir ein anderes Verständnis naheliegender geworden. Uns ist das Maß des Glaubens gegeben. Wir haben für unser Leben den Maßstab des Glaubens zugeteilt bekommen. Nicht viele unterschiedliche Maße, sondern den Maßstab des Glaubens. Das ist wie das Urmeter in Paris. Das ist das Maß und alle anderen Maße müssen sich danach richten. Und die Frage ist, wie richtet sich nun unser Leben nach dem Maß des Glaubens aus? Ich muss noch eins weiterschalten. Ja. Wie habe ich jetzt... Wie richtet sich da aus, sodass wir uns einordnen können, nicht höher von uns selber zu denken und nicht schlechter von anderen? Sodass wir Gemeinschaft im Geist nach dem Maßstab des Glaubens leben können. Gerade auch vielleicht jetzt, wo wir nicht körperlich zusammen sind. Und dazu sagt Paulus in dem Anschluss etwas. Die wichtigste Voraussetzung, dass Beziehungen gelingen unter uns in der Gemeinde, aber auch darüber hinaus, ist das Bild, das wir im Kopf haben, wie wir miteinander verbunden sind. Wie verhalten sich Unterschiede und Gemeinsamkeiten, die wir haben, zueinander? Stehen die Unterschiede im Vordergrund oder die Gemeinsamkeiten? Ich kann mich selbst auf dem Thron sehen, weil ich ja das meiste weiß, kann und tue. Dann kommt es bald zum Streit, vor allen Dingen, weil die anderen das für sich ja auch so sehen. Oder sehe ich mich als Teil von etwas? Und so schreibt Paulus, unser Körper besteht aus vielen Teilen, die ganz unterschiedliche Aufgaben haben. Ebenso ist es mit uns Christen. Gemeinsam bilden wir alle den Leib von Christus und jeder Einzelne ist auf die anderen angewiesen. Gott hat jedem von uns unterschiedliche Gaben geschenkt. Paulus greift auf das Beispiel des Körpers zurück. Das kann jeder nachvollziehen. Schließlich hat jeder einen. Jeder weiß, dass alle Teile eines Körpers wichtig sind, auch wenn man das nicht immer auf den ersten Blick sieht. Ein Körper funktioniert ja nur dann richtig, wenn alle Teile auch perfekt miteinander arbeiten und funktionieren. Wenn ein Teil den Dienst einstellt, ein Körperteil nicht mehr funktioniert oder abgetrennt wird, dann reden wir ja von Versehrtheit oder von Behinderung. Das heißt, etwas fehlt und der Körper ist nicht mehr zu seiner vollen Funktion fähig. Oder wenn ein Organ verrückt spielt, ja, überdimensional groß wird, wuchert, ja, dann bezeichnen wir das ja auch als krank, als Krebs. Und das zieht den ganzen Körper in Mitleidenschaft. Wir alle sind, und Paulus spricht hier speziell von der Gemeinde, Teil eines Ganzen. Jeder ist wichtig und unverzichtbar, egal ob das immer sichtbar ist oder nicht. Und wie es beim Körper unterschiedliche Organe mit ganz speziellen Aufgaben gibt, hat Gott uns unterschiedlich gemacht. Wir ergänzen einander. Nicht einer hat alles und der andere nichts. Und mir gefällt dieser Satz, der fast eine Formel ist, die man sich gut merken kann. Wir sind nicht gleichartig, aber wir sind gleichwertig. Unterschiedlichkeit wird manchmal als sehr problematisch verstanden, in der Gemeinde, auch darüber hinaus. Jemand anders denkt anders, handelt anders, sieht Dinge anders als ich und das stellt mich in Frage, meine Ansichten, meine Sicht der Dinge. Und so wird es oft als Gegnerschaft und Gefahr empfunden. Paulus sagt uns im Auftrag Jesu etwas anderes. Unterschiedlichkeit ist ein Geschenk. Ich darf durch meinen Mitchristen meine Perspektive erweitern. Ich habe in der Verbindung mit ihm viel mehr Möglichkeiten. Und das ist doch gut, oder? Unterschiedlichkeit ist keine Gefahr, sondern ein Geschenk. Bin ich bereit, mich und die anderen so zu sehen? Das ist das Maß des Glaubens. Ich kann mich als ergänzungsbedürftiges Teil des Volkes Gottes sehen. Dem Maß des Glaubens steht das Maß dieser Welt gegenüber. Ja, ich verweise nochmal auf den Satz, den Paulus also als Einleitung sagt, nicht gleichförmig dieser Welt zu sein. Das Maß des Glaubens steht dem Maß dieser Welt gegenüber. Das Maß des Glaubens vermittelt mir, ich bin ein Teil des Volkes Gottes. Das Maß der Welt, das lässt mich denken, ich bin das Wichtigste seit dem Urknall, seitdem dreht sich alles nur um mich. Und dieser Gegensatz spielt eine große Rolle bei den ganz konkreten Beispielen des Gemeindelebens, die Paulus hier anführt. Ja, schalt mal eins weiter. Hat jemand die Gnade bekommen, in Gottes Auftrag prophetisch zu reden, dann muss dies mit der Lehre unseres Glaubens übereinstimmen. Wem Gott einen praktischen Dienst übertragen hat, der soll ihn gewissenhaft ausführen. Wer die Gemeinde im Glauben unterweist, soll diesem Auftrag gerecht werden. Wer andere ermahnen und ermutigen kann, der nutze diese Gabe. Wer Bedürftigkeit unterstützt, soll das gerecht und unparteiisch tun. Wer eine Gemeinde zu leiten hat, der setze sich ganz für sie ein. Wer sich um Menschen in Not kümmert, der soll es gerne tun. Bei Paulus immer so schön, ne? Da sagt etwas Lehrhaftes, etwas, was wichtig ist für unser Leben und dann setzt er das in die Praxis um und das hören wir hier. Gott hat jedem von uns Gaben gegeben, die Gaben, die Paulus hier nennt in diesem Text und der Gedanke dahinter ist Ergänzung. Wir brauchen einander. Das Maß des Glaubens sagt uns, deshalb bringe ich mich ein. Das ist meine Aufgabe. Es geht darum, dass es den anderen hilft und den anderen weiterbringt. Das Maß dieser Welt sagt, ich muss dabei groß rauskommen. Diese Spannung kann man an allen angeführten Beispielen sehen. Bin ich der große Prophet, der was zu sagen hat und alle müssen das hören? Das Maß der Welt. Ne? Oder gebe ich das Wort, was ich empfangen habe, weiter, lege es den anderen vor, damit jeder nach seiner geistlichen Verantwortung damit umgeht? Diene ich, damit anderen geholfen wird? Oder diene ich, damit mich alle bewundern, wie selbstlos und gut ich bin? Das Gleiche gilt für das Unterweisen, für das Helfen, für das Unterstützen, für das Leiten. Die Liste ließe sich weiterführen. Leben wir nach dem Maß des Glaubens oder nach dem Maß der Welt? Und das gilt übrigens nicht nur für meinen Dienst an anderen, das gilt auch für den Dienst von anderen an mir. Lasse ich das zu? Ich kenne genug Leute, die sagen, ich diene gern anderen. Aber wenn andere ihm dienen wollen, dann wird es problematisch. Da kommt Stolz ins Spiel. Ich brauche doch keine Hilfe. Aber das ist auch Teil des Ganzen. Ich brauche Ergänzung und ich bin Ergänzung. Der Herr der Gemeinde hat uns einander geschenkt, damit ich für andere da bin, aber andere auch für mich. Das fällt mir manchmal schwerer. Gott stellt uns zusammen, so habe ich mal das Thema genannt, und ich fand das auch wichtig in dieser Phase, wo wir als körperlich getrennt sind und trotzdem doch zusammengehören. Und das fängt in unserem Denken an, wie ich mich sehe, wie ich die anderen sehe. Unsere Beziehung zum Herrn der Gemeinde, der Glaube an ihn gibt uns das Maß, wie wir da zusammen das leben. Macht euch nicht gleichförmig dieser Welt, sondern lebt nach dem Maß des Glaubens, so möchte ich mal den Kreis schließen. Vielleicht haben wir jetzt ein paar Augenblicke die Möglichkeit, mal darüber nachzudenken, was mich prägt, was mich bewegt, wie ich die Geschwister sehe, wie ich die Menschen um mich herum sehe, wie ich mich selbst einordne. Ist das so, wie Gott das möchte? Lebe ich nach dem Maß des Glaubens oder lasse ich mich auch manchmal nach dem Maß der Welt prägen? Gehen wir so miteinander um, wie Gott das möchte? Herr, wir wollen dir jetzt auch diese Frage bringen. Wir möchten gern, dass du in unserem Leben die Hauptrolle spielst. Und doch schleichen sich manchmal Dinge ein, die nicht gut sind, die uns davon wegführen. Und das wollen wir dir jetzt bringen. Und wir wollen dir auch die Vollmacht geben, dass du in unserem Leben ganz neu wirkst, ganz neu hineinsprichst, dass du uns auch die tiefe Liebe zu unseren Geschwistern in Christus schenkst, dass wir uns erkennen, dass wir Hilfe brauchen und dass wir Hilfe geben können. Herr, und da, wo das nicht geschehen ist, wo wir da Schuld haben, wollen wir sie dir bringen. Herr, komm und verändere du uns in das Maß des Glaubens hinein, dass wir so leben, dass wir dich verherrlichen bei den Menschen, mit denen wir zu tun haben, in der Welt, in der wir leben, dass Menschen unser Leben anschauen können und dich erkennen. Herr, wir brauchen deine Hilfe dazu. Wir schaffen das nicht allein. Aber nimm unsere Herzen hin, Herr. Komm herein in unser Leben, in unsere Gemeinde. Verbinde du uns durch deinen Geist. Amen.